Ja, ich beginne jetzt mal. Hallo, mein Name ist Elmar Gese. Ich komme von der Firma Tarent, die sich schon relativ lange in dem Bereich freie Software, Open Source, bewegt. Und ja, ich möchte euch was erzählen über freie Software und Software as a Service und Cloud und all diese Dinge. Es hat ein bisschen Latenzen, deswegen. Ah, gut, geht jetzt doch. Okay, damit ihr so einen kleinen Überblick bekommt, was so alles so Themen sein wird. Es wird auch relativ so in dieser Reihenfolge gehen, ein bisschen gemischter vielleicht. Ich möchte euch was erzählen über die Historie von Software as a Service. Was ist da Vision, was ist da Realität? Hallo? ja, Märkte und Potenziale. Wie freie Software in dem Kontext eingesetzt wird. Ich will aber auch was erzählen darüber, wie da Wertschöpfung möglich ist. Ein bisschen auch oder was vertiefend auch über die AGPL berichten und was SAS für freie Software letztendlich bedeutet. Okay, gut. Also, zu der Geschichte mal. Dass Software als Service dargeboten wird, das ist keine neue Sache, sondern das war eigentlich früher zwangsläufig so, weil niemand konnte sich eigentlich richtige Rechner leisten, sondern im Maximalfalle dann gab es halt Terminals, mit denen man halt eben darauf gucken konnte. Deswegen ist es eigentlich keine neue Sache, wenn man sich mal so ein paar Zahlen vergegenwärtigt. Ja, hier zum Beispiel eine IBM 704, hat wahrscheinlich keiner in seiner Hardware-Sammlung zu Hause. Ein schönes Gerät, 123 Mal ist das innerhalb von 6 Jahren verkauft worden. Muss man sich mal vorstellen, das waren also ganz andere Stückelungen. Als wir es heute haben im Vergleich 2008, sagt Gartner zumindest 2,3 Millionen PC-Server für 13,6 Milliarden US-Dollar unterwegs. Und diese Zahl steigt durch die Virtualisierung natürlich nochmal dramatisch an. Das sind ganz andere Rahmenbedingungen, die wir gehabt haben. Wie hat sich das dann entwickelt, dass wir von der, sagen wir mal, Service-Welt weg und wieder zurückgegangen sind? Denn das ist so das, was man so ein wenig erlebt. Wir hatten halt eben 1960 eine ganz, ganz klar systemorientierte IT. Das heißt, große, schwere Systeme, wie eben auch gesehen. Zeit von 1980 gab es dann PCs. Ich habe trotzdem mal hier einen Commodore gezeigt, weil das nach meiner Kenntnis das letzte PC-artige Gerät gewesen ist. Das erste und letzte, was in Deutschland gefertigt worden ist. Ich finde ich eigentlich sehr formschön und cool. 1990, netzwerkorientierte IT, finde ich am besten auch darzustellen hier an diesem, vielleicht kennt das mancher, hier dieses Information Management Proposal von Tim Berners-Lee. So fing das WWW an. Und 2000, wenn man als nächsten großen Meilenstein, vielleicht erkennt jemand, was das ist. Richtig. Richtig, 2000 ist die Dotcom-Blase geplatzt und die serviceorientierte IT geboren. Services dominieren sowieso schon in der IT. Ob man jetzt das Software as a Service nennt, wie man das halt immer nennt, auch Dienstleistungen, Services sieht. Wenn wir uns das hier mal angucken, hier ist relativ aktuell von Gartner aus dem Beginn dieses Jahres, dann sieht man jetzt schon, dass man halt eben mit Hardware und Software weniger umgesetzt wird, als mit den IT-Services alleine. Das sind diese 780 Millionen Dollar oder die für dieses Jahr erwarteten 824. Das ist etwa nochmal die Hälfte mehr, als mit Software und Hardware verdient werden. Also Service ist der Markt. Kein Wunder, dass sich da so viele für interessieren. Gehört das mit der Cloud zusammen? Wie ich schon gesagt habe, also Serviceangebote waren nichts Neues. Der ein oder andere unter uns, der wie ich alt genug ist, hat auch schon mal diese ganzen ASP-Geschichten erlebt, die es gegeben hat, Application Solution Providing. Eine Variante des IT-Outsourcing war einfach noch zu teuer und ging nicht wegen der unzuverlässigen Connectivity, ist aber eigentlich nichts anderes gewesen als das, was man uns halt eben heute als Software as a Service verkauft. Abgesehen da mit dem einen Unterschied, dass es sich eben nicht im Markt durchgesetzt hat und deswegen 2007 wiederbelebt wurde. Und wie ich meine, mit ziemlichem Erfolg. Was ist Cloud Computing? Ganz, ganz kurz. Ist eigentlich eine Bereitstellung von sehr großen IT-Kapazitäten, wobei deren Komplexität vor dem Nutzer verborgen bleibt. Gibt es in zwei Ausprägungen, Private Clouds und ja, Public Cloud oder halt irgendwo Clouds. Wie gehört das zusammen? Also ich denke, dass Cloud-Strategien dramatisch Software as a Service befördern. Und deswegen glaube ich auch, dass das jetzt dieses Mal ein großer Erfolg werden wird, wo es nicht schon ist. Das werden wir sehen. Trotzdem findet das nicht jeder toll, Software as a Service. Kennt man den Mann? Das ist eine eindeutige Aussage, was er davon hält. Trotzdem will ich euch was über Software as a Service und freie Software erzählen. Und wir werden auch noch dazu kommen, wieso ich das trotzdem tue und wieso das trotzdem halt irgendwie interessant ist. Aber der Mann mag es eindeutig nicht. Das ist noch blöder als blöd, sagt er, und Marketing-Hype und sonst was. Und was ich persönlich recht erstaunlich finde, ist, den kennt man auch, dieser Mann, das Hobby, zu den Hobbys dieses Mannes gehört, das Fliegen von Kampfflugzeugen, Larry Ellison, Chef von Oracle. Okay, der sagt das ein bisschen wortreicher jetzt hier, aber er sagt eigentlich im Prinzip dasselbe. Also ist nicht so hundertprozentig gender correct in seinen Aussagen und so. More fashion driven than women's fashion und so. Und sagt auch, maybe I'm an idiot. Redet auch direkt weiter, bevor einer antworten kann. Aber er hat keine Idee, von was wir da eigentlich reden. Finde ich persönlich sehr, sehr interessant, dass da so zwei Antipoden offensichtlich ein ähnliches oder ähnlich begründetes Problem haben. Und ich denke, die Probleme lassen sich mal so darstellen, die die beiden haben. Der eine hat das sicherlich nicht ganz unzutreffende Gefühl, dass mit Service-Software letztendlich die Idee freier Software unterwandert wird. Der andere sieht seine proprietären Lizenzmodelle gefährdet. Und zu beiden Aspekten will ich euch im Vorangehen noch was erzählen. Fragen ist natürlich, ob die beiden eigentlich recht haben damit. Danach, glaube ich, kann sich jeder eine bessere Meinung dazu melden. Aber wie man es bewerten kann, solche Aussagen, auch wenn sie von Larry Ellison kommen, wollte ich euch noch mal kurz hier, Cloud Expo ist, glaube ich, eine der größeren oder wenn nicht die größte Veranstaltung zum Thema Cloud. Und wenn man da mal sieht und der Beamer rot könnte, würde man sehen, dass hier ein roter Kreis ist. Da ist Oracle Diamond Sponsor, obwohl Larry Ellison, Chef von Oracle, das alles für total idiotisch hält. Schreckt ihn nicht ab. Okay. Kurze Bestandsaufnahme, was bietet überhaupt die Servicewelt, wo sind die Potenziale für Nutzer, für Anbieter, ja und was ist Status heute? Es gibt zwei Arten von Angeboten in der Servicewelt. Es gibt diese generalisierten Angebote, nenne ich so, das sind Plattformen, das ist sowas wie Amazon, Google oder auch verschiedene ISPs bieten halt eben einfach Plattformen an, auf denen Services laufen. Das zweite sind Lösungen, die Servicecharakter haben. Nehmen wir mal als Beispiel zum Beispiel Salesforce, Sugar CRM werden wir nachher auch nochmal sehen im Vergleich, auch im zahlenmäßigen Vergleich, wie sich das da verhält. Eine halt eben eine freie Softwarelösung, eine proprietäre. Ja, Microsoft tut sich da auch halt eben um und ich habe auch mal ein deutsches Beispiel, nämlich die Datev, die da nicht ganz kleine drin ist. Okay. Wie entwickelt sich das im Markt drin? Kennt vielleicht der ein oder andere, das sind diese wunderbar geschwungene Linie. Das ist der berühmte Gartner Hype Lifecycle. Der gilt für alle Hypes. Okay. Da sehen wir oben, da auf der Spitze hier dieses Zuckerhutes dort, da sehen wir Cloud Computing und in der Farbe blau, was Gartner sagt, 2 bis 5 Jahre, das ist die Zeit, bevor der Mainstream diese Technologie adaptiert hat. Das ist in anderen Stellen, kann man sich auch mal angucken, da drin, wohin sich das bewegt. Das ist halt eben letztes Jahr Juli gewesen und da sieht man auch ganz, ganz klar, dass wir jetzt uns jetzt auch ganz, ganz deutlich in den Ernüchterungsfall kommen werden. Und dann wird sich das Ganze stabilisieren und wird meiner Meinung nach Mainstream werden da drin. Sehen wir das, kann man dann auch mal, ich glaube, meinen Vortrag, den stelle ich ja auch bereit, da kann man sich das auch nochmal in Ruhe anschauen, wo da halt eben manche Sachen sind und ich finde es auch gerade diese Anordnung ist nicht ganz verkehrt, was halt eben da drauf steht. Also zum Beispiel Human Augmentation ist noch mehr als 10 Jahre, bis das mal so weit ist. FID steht jetzt kurz davor, dass es halt eben einfach Mainstream wird. So, da sehen wir das bei Cloud, da wird es auch nochmal, sind noch ein paar Hürden. Bis es sich durchsetzt, wird sich aber durchsetzen. 2010 ist eine Umfrage in Deutschland gemacht worden. Ich habe mal ein Segment, wir gehen da später noch darauf ein, welche Segmente es gibt, von Cloud-Services genommen. Ein ganz primitives, sage ich jetzt mal, Storage as a Service, ist relativ einfach und für jeden vorstellbar. Ich kann meine Dateien irgendwo in dieses Internet hineinlegen. Ja, Okay, hat man mal eine Umfrage gemacht. Quelle sind hier unten 385 Unternehmen in Deutschland auch gewesen. Hat man gefragt, ob sie solche Servicelösungen heute einsetzen würden und so. Und dann hat man dieses Ergebnis bekommen. Und 11% wollen es auf gar keinen Fall. 21% arbeiten drauf und halt eben der überwiegende Teil evaluiert es oder plant halt eben die Lösung. Und 32% haben gesagt, hä? Storage as a Service, haben wir uns noch nicht mit befasst. Wir sehen, da gibt es eine Durchdringung. Wie weit ist das heute im Markt? Solche Servicelösungen, nehme ich mal eine Plattform raus, an der man mal sehen kann. Microsoft hat ja auch mit, wer mir beibringen kann, wie man das ausspricht, Azure, ich weiß es nicht. Azure, geil. Azure, dann werde ich jetzt Azure sagen, obwohl mich das eine gewisse Überwindung kostet, Azure zu sagen. Aber gut, also die Azure-Plattform. Habe ich geguckt, das ist 2 Tage her. Da gibt es natürlich eine Fülle von Anwendungen, die wir als Service betreiben können. 28. Das ist ein Hammer, ne? So im Verhältnis, so im, was weiß ich, zu iPhone-Apps dürfte das so irgendwo Promille-Bereich sein. Wenn überhaupt oberhalb der Messschwelle. Dreht noch nicht so richtig gut. Ist aber auch noch nicht so furchtbar alt. Genau. Ach, da war es mal rot, ja. Okay. Angebote. Ein bisschen da mal strukturiert zu gucken, was gibt es da. Wir haben Software-as-a-Service-Angebote, das sind Lösungen, die es gibt. Wir haben Platform-as-a-Service, das zielt auf Lösungsanbieter, die auf diese Plattform draufgehen sollen, ihre Lösung dort abbilden sollen. Wir haben Infrastruktur, das ist ein, mal kurz gesagt, das virtuelle Rechenzentrum. Und es gibt natürlich auch menschliche Services, wie zum Beispiel diese dort. Das sind alles so Dinge im Leistungsportfolio. Der am weitesten fortgeschrittene Anbieter in dem Bereich ist, was die Produktpalette betrifft, ist Amazon. Da gibt es eine ganze Fülle, ja, ein paar kurz genannt. Also es sind Sachen, die man relativ einfach auch in eigene Anwendungen, die man auf dieser Plattform dort abbildet, integrieren kann. Und zum Beispiel DevPay, das ist so ein 10-Zeilen-API, wo man da halt eben ganz, ganz schnell Bezahllösungen integrieren kann. Jetzt mal zum Beispiel als Entwickler Elastic Compute Cloud, wenn ich mal gerade ausrechnen möchte, was ist ich, 230 Millionen Datensätze von A nach B konvertieren möchte, gehe ich auf das drauf. Das ist eine ganze Fülle von Angeboten da drin, die sich nur zum Teil wie die Associates auf die Plattform Amazon, was man kennt, selber beziehen. Andere sind aber auch wirklich frei nutzbar für irgendetwas, was ich will. Und das ist, findet eigentlich gar keiner erstaunlich, oder? Weil ich meine, Amazon, Buchhändler, ist abgefahren. Und wir werden auch darauf zukommen, das spielt auch eine Rolle, auch im Kontext halt eben Open Source und Cloud und SAS, ist das schon erstaunlich, aber wir sehen hier und auch im weiter Fortfahren das, was ein ehemaliger Buchhändler im Web an Diensten anbietet. Und da kann man, wenn man will, heute seine Wetterdaten drauf rechnen lassen oder auch Flugbahnen von Raketen zum Jupiter, was man auch immer will, das leistet eigentlich so ziemlich alles. Also schon irgendwie erstaunlich. Oh. Ja, das sind hier noch solche Sachen wie SimpleDB, so eine einfache Datenbank, einen Transaktionsmonitor, alles Mögliche. Genau, und unter anderem auch, finde ich persönlich sehr interessant hier, MapReduce, Hadoop, also Technologien für hoch- und höchst skalierende Anwendungen, Datenbanken und dergleichen. Das will ich noch mal ganz kurz rausheben, weil ich persönlich das so kaputt finde. Das ist kein Spaß, das ist eine reale Sache. Amazon bietet wirklich den Amazon Mechanical Turk. Das ist und das ist eigentlich auch ganz lustig, aber eher so in dem lustig Sinne lustig von kaputt. Weil, ja, das ist der Amazon Mechanical Turk. Das ist einfach das Dienstleistungsangebot. Maschinen können nicht alles machen, also man braucht auch mal irgendjemand, der Software schreibt. Aber ist natürlich total absurd. Das sollte man jetzt auf gar keinen Fall in einem Land wie Deutschland oder sowas machen. Das ist ja eigentlich Quatsch, weil da sollte man eher auf Thousands of High Quality, Low Cost, Global On-Demand Workers zurückgreifen. Ich glaube, damit sind seid nicht ihr gemeint. Ne? Ja, damit kann ich mir halt eben menschliche Ressource billigst in IT-Billiglohnländern eben einkaufen und das enabled developers and businesses to achieve their goals more quickly and to a lower cost than it was previously possible. Also ihr müsst euch nicht selber die Leute jetzt in Hyderabad oder Bangalore oder vielleicht auch im näheren Ausland suchen. Das macht Mechanical Turk, das ist der Mechanical Turk. Das ist schon, ich weiß es nicht, ob das schon menschenverachtend ist oder einfach nur kaputt oder vielleicht auch gutes Business. Ich will das auch nicht weiter bewerten. Okay, ich muss mal, mach mal ein bisschen aufs Tempo, also auch Red Hat-Lösung, andere Sachen. Man kann da ganz, ganz viel auf diesen Clustern da drin rennen. Um euch mal ein Beispiel zum Beispiel zu nennen, so wie trage ich das jetzt wirklich ins Geschäft rein, ist ein solcher Fall durchaus nicht konstruiert, sondern das ist alles auch so gangbar möglich und existiert halt eben auch. Ich nehme Amazon als Basisinfrastruktur, nehme einen Red Hat Enterprise Linux als Plattforminfrastruktur, dann hoste ich dann von mir aus ein Sugar CRM drauf und wenn ich morgen nicht weiß, ob ich vielleicht 10 oder übernächsten Monat 10.000 Kunden habe, dann spielt das keine Rolle. Das skaliert beliebig, kann man wirklich sagen. Damit kann ich auch, also Amazon, glaube ich, behauptet da auch, die Weltbevölkerung versorgen zu können, so gut skaliert das. Vorteil, ich habe wenig Stress. Nachteil, kann man sich gut vorstellen, ich habe eine lange Wertschöpfungskette. Aber wenn jemand ganz, ganz klar weniger IT, sondern ganz stark Business fokussiert ist, für den kann das eine sinnreiche Option sein und dann sieht man so ein bisschen, was da Wirklichkeit wird. Okay, Google bietet eine Plattform as a Service an. Schnittstelle an, dass hier Google App Engine, ich weiß nicht, ob jemand selber schon Erfahrungen damit gemacht hat. Okay, manchmal kommt das vor, dass jemand im Publikum ist, der das hat. Ist eigentlich ganz witzig, kostenlos, bis 500 MB Speicherplatz, 5 Millionen Seitenaufrufe im Monat, ist ja eigentlich schon ganz okay, finde ich, für Ömme. 10 Anwendungen, 20.000 Mal Spam ist auch mit drin, also cool. Ja, kostet nichts. Fast nichts, denn bezahlen tun die lieben Nutzer. Wenn man nämlich das tut, deswegen noch so ein kleiner Hinweis am Rande, und das ist auch so ein bisschen Businessmodell dahinter, und da werden wir auch noch sehen, wie das vielleicht die Businessmodelle anderer Leute gefährden kann. Was ich darauf mache, super, okay, Google kümmert sich um fast alles, meistens ist das Ding auch ab, aber die Daten gehören Google. Das heißt, das ist genau das gleiche Geschäftsmodell wie mit Suche verkaufen. Ich verkaufe jetzt halt eben Plattform. Suche wird mit Nutzerdaten bezahlt, mit Profildaten bezahlt. Plattform wird mit Profildaten bezahlt. So ist das. Ja, deswegen würde ich mal sagen, für Startups eine super Sache. Skaliert jetzt auch nicht so beliebig gut. Nicht bei weitem, meiner Meinung nach, nicht so gut wie die Amazon-Sachen. Jenseits von Privacy-Issues, sprich, wenn man die nicht hat oder sich nicht für die interessiert, ist das eine tolle Sache. Ach ja, manchmal ist das Teil auch offline, also das ist noch ein kleineres Problem. Soll aber angeblich besser geworden sein. Aber ich glaube, mit 5 Stunden offline, wenn das alle einzigen Jahr, kommt man schon mal nicht mehr, jetzt nicht so schnell im Kopf rechnen, nicht mehr auf 99 oder 3,9 Verfügbarkeit. Okay, ist aber fair, man kann auf eine Webseite gucken, was gerade kaputt ist. Das ist Transparenz. Finde ich gut. Also zum Beispiel hier sehen wir, das war am 19. August letzten Jahres, da war zum Beispiel der Data Store relevant kaputt. Schade, aber wird besser. Okay. Microsoft macht auch solche Sachen, Exchange Online, SharePoint Online, Live Meeting, Office Communication, wie das alles heißt, Office-Produkte sind noch nicht so ganz toll da drin, gibt es aber auch, also machen da auch mit. Und wenn man das mal vergleicht, sieht man da auch, wie da halt eben sich jetzt so Giganten aufeinander einschlagen. Macht ja auch eigentlich ein bisschen Spaß. Wenn man so gucken, so Microsoft, Google hauen sich ins Gesicht, bis einer umfällt. Ich behaupte, Google bleibt stehen. Ja, wir sind zu breit zum Fallen. Ja, aber da kann man sehen, wie da halt eben, das sind die Kosten, wenn man jetzt auf solche Plattformen drauf geht und Lösungen darauf betreibt, welche TCOs sind da. Sollte man sich auch mal kurz angucken. Das heißt, wir sind jetzt halt, wenn ich einen Exchange betreibe, ganz normal rechenzentrumsmäßig oder lokal, kostet mich halt eben der User im Monat etwa $27. Wenn ich Exchange online mache, kostet er mich noch $12. Auf Google Apps bin ich irgendwie bei $7.50. Von den Lizenzpreisen ist übrigens Exchange online etwas billiger, aber ich muss ja auch reinrechnen, dass ich für das Microsoft-Zeug halt eben einen Windows-Desktop brauche, was bei Google nicht der Fall ist. Deswegen ist Google in der Gesamtbetrachtung etwas teurer. Also man sieht, dort werden halt eben Märkte angegriffen und zum Teil greifen auch Anbieter sich selber in ihren Märkten an. Siehe jetzt hier ein Exchange, da kosten mich 100 Seats im Monat $6.650, wenn ich sowas auf Exchange online mache. Okay, gibt es dann auch so CRM und so, geht nicht so. Der Platzhirsch im SA Software-as-a-Service-Bereich ist Salesforce ist vielleicht für Informatiker unter uns, kann das ein bisschen wehtun, was die für einen Claim haben. Success, not software. als würde sich das gegenseitig ausschließen. Ja, da hat vielleicht auch mal irgendwie jemand schlechte Erfahrungen in der Kindheit gemacht oder so, ich weiß nicht. Also jetzt bei Salesforce, vielleicht der CEO. Okay. Wenn wir mal eben überlegen, Microsoft 24 Applikationen, Salesforce, AppExchange hat 810 Applikationen, die auf so eine Plattform draufgehen. Das geht auch wirklich relativ einfach, da so eine Applikation hinzubekommen. Auf das keine dumme Idee. Wenn wir auch sehen, Facebook geht einen ähnlichen Weg jetzt gerade. Das heißt, Plattformen, andere Lösungen integrieren, dort abspielen und es gibt da auch keine weiteren Ansprüche drauf, außer dass man, wenn man das bei Salesforce macht, das definitiv nur... Jawohl, doch, kann auch freie Software sein eigentlich, doch. Darf nur nicht kostenlos sein, das geht nicht, weil das gibt es auf der Plattform nicht. Ja, ist halt eben auch CRM, ist für Sales-Drohnen gebaut und da gibt es nichts kostenlos, die können sich das einfach nicht vorstellen, glaube ich. Wenn wir das jetzt mal direkt vergleichen, Open Source, Software as a Service, wäre jetzt natürlich das Beispiel zu einem Salesforce, große, fette, featurereiche CRM-Plattform. Sugar CRM kennt vielleicht der eine oder andere. Aus eigener, mehr oder weniger leidvoller Erfahrung. Genau, die machen auch sowas. Die haben dann halt eben hier ihren Sugarforge und so. Und ja, da gibt es auch, ist jetzt schon ein bisschen älter hier auch die Folie, aber 702 Projekte drauf. Aber wenn man das mal vergleicht, ich glaube, im Salesforce, wir sehen da gleich nochmal ein paar Zahlen, ist da im deutlichen Milliardenbereich, da kommen sie noch nicht hin, aber ist genau das gleiche Modell. Sehen wir da auch. Das heißt, es gibt da einen Kern und ich kann halt eben Applikationen auf diese Plattform hinzumachen, ohne dass ich da selber etwas tun muss. Die Märkte, um die wir dort sehen, und deswegen finde ich das ganz interessant unter der Betrachtung, welche Marktchancen hat eine Software-as-a-Service-Lösung. Heute ist, Gesundheit, hat eine Software-as-a-Service-Lösung heute. Wenn wir uns mal das Marktwachstum zwischen 2007 und 2008 von Salesforce angucken, die es nur als Software-as-a-Service gibt, dann sehen wir da stramme 42,7%. Microsoft hat da auch ganz nett zugelegt in der Zeit. Das war die Zeit, glaube ich, wo Exchange Online rausgegangen ist. Kommt aber da deutlich noch nicht hin und CRM. Das Revenue hier von Salesforce, das ist schon eine imponierende Größe für ein neues Unternehmen, wenn man das mal vergleicht da drin. Ja. Bisschen schlecht sieht es da für SAP auf, das stagniert da eher so ein bisschen. Oracle ist noch auf dem Wachstumspfad, aber 680 Millionen mit Software as a Service ist schon ein relativer Spitzenwert, wird fast aber doch noch erreicht und das fast nur auf dem deutschen Markt von der guten alten DATEV. Die macht das nämlich immer schon. Mit einem anderen Modus, aber man lässt da Sachen rechnen, man tut das alles. Also es ist eine ganz frühe Idee von der DATEV schon gewesen, Steuerberater, keine Rechenkapazität. Das ist ganz interessant, weil die haben, wenn wir uns jetzt an diese historischen Folien erinnern, die ziehen das seit 1969 bis heute konsequent durch, das Businessmodell. Funktionierend. Okay, jetzt mal endlich, saß und oben saß. Also erstmal, haben viel gehört, gibt es da irgendwelche Probleme rechtlicher Natur, andere Probleme? Nein, gibt kein rechtliches Problem für niemanden nicht. So, aber irgendwas ist ja doch grundsätzlich anders, nämlich das Open Source, freie Software Konzept. Wenn ein Programm auf dem Client ausgeführt wird, muss der Code verfügbar gemacht werden. Ist jetzt natürlich eine grobschlächtige Vereinfachung von mir, von deutlich komplexeren Lizenzdingen. So, aber wenn Online-Services auf Basis von freier Software angeboten werden, muss kein Code verfügbar gemacht werden. Außer ich benutze eine spezielle Variante der GPL, nämlich die AGPL, und die wird in der Regel dort nicht benutzt, nur von wenigen Anbietern. So, dadurch entsteht, und deswegen ärgert sich der eingangs erwähnte Richard, das ist eine Lücke im Copyleft-Konzept. Geht immer davon aus, Open Source funktioniert, okay, ich gebe eine Anwendung weiter, muss den Quellcode mitgeben und so läuft dieses ganze System. Das wird hier gebrochen, denn die Anwendung läuft auf dem Server, es werden eigentlich nur die Bilder hochgesendet, schlechte Sache, fand man irgendwie doof und hat dann versucht, das zu ändern. So, ich sage aber, dass trotz dieses Nachteils es noch genug Unternehmen gibt, die motiviert sind, ihre Quellen zu veröffentlichen. Und das sind eben auch die großen Serviceanbieter selbst. So, nehmen wir mal Amazon, Google, Facebook. Das sind jetzt nicht so die, soll man sagen, so die richtig bekannten, coolen Treiber von Open Source und freier Software, glaube ich. Ist jetzt nicht so genau in dem Image drin. Ich meine, Google macht alles Mögliche von Summer of Code bis freies Essen oder so. Aber nimmt man nicht so deutlich wahr. Und Amazon oder so kennt man gar nicht so da drin. Aber die brauchen freie Softwareprodukte als Basis ihrer Plattform. Die können das ja nicht alles von null anfangen. Und die contributen auch. Ja. Warum machen die das? Es ist problematisch, mit rein proprietären Stacks in der Cloud- und Software-as-a-Service-Welt halt eben entsprechend Geld zu generieren, Wertschöpfung zu betreiben. Das ist einfach blöde. Weil, wenn wir uns mal ganz kurz überlegen, was gibt es überhaupt für Wertschöpfungsmodelle und Lizenzmodelle, was kennt man so, solche Sachen, Pay-per-Instance, also das Gerät kostet so und so viel Geld, Pay-per-Use, wenn du was benutzt, dann sollst du zahlen, Pay-per-User. Wenn man sich mal überlegt, das passt alles nicht so richtig in so Cloud-Welten rein. Pay-per-Instance, wie soll das gehen? In einer hochgradig virtualisierten und von der Hardware abstrahierten Welt, wie will ich für eine Rechnerinstanz bezahlen, die in dieser Form ja gar nicht real existiert? Zumindest nicht, kann man jetzt nicht sagen, du hast jetzt genau exklusiv dieses Stückchen Rechner. Das gibt es nicht mehr. Kann man also nicht umsetzen. So, der Pay-per-Use erfordert einen massiven Eingriff in die Betreibersysteme, außer ich möchte bloß Traffic messen. Auch nicht gerade gut und vor allem nicht wertschöpfend genug. Ja, Pay-per-User, wenn ich mir eine Servicewelt vorstelle, dass zwei Services miteinander unterhalten, was weiß ich, im Kontext von dem, keine Ahnung, Flugbuchung oder sonst was, habe ich 5 beteiligte Systeme. Soll ich da 5-mal Nutzungslizenzen kassieren, damit da jede Buchung nach was geben soll? Wie funktioniert so etwas in solchen Web 2.0 und anderen Welten? Sprich, es ergibt sich ein großer Wettbewerbsnachteil für die Betreiber von Software-as-a-Service-Lösungen, die nicht Besitzer ihres kompletten Stacks sind. Wie zum Beispiel Salesforce das ist. Oder Facebook das ist. Oder Amazon das ist. Oder Google das ist. Denen gehört das alles. Vom Boden bis zu dem, was wir an der Oberfläche dort nutzen, kaufen können. Alles, was wir damit machen, gehört denen. Und deswegen sind sie nicht in der Falle. Oder, anders gesagt, sie haben keine Abhängigkeit von irgendeinem Anbieter. Sie sind strategisch, technologisch, sie sind wirtschaftlich halt eben völlig autonom da drin. Eine Lizenzierung, es gibt natürlich Lizenzierungsmodelle, aber wenn man sich die anguckt, dann sieht man, dass es da wirklich das Problem ist. Anders gesagt, kann man sich vorstellen, dass Google auf Microsoft-Servern läuft? Ne? Doofe rhetorische Frage, klar, geht nicht. Ne? Oder wie viele Lizenzgebühren zahlt Facebook? Mit Sicherheit nichts, was man irgendwie in Relation zu dem setzen kann, was bei Facebook überhaupt umgesetzt wird. So. Und schon gar nicht im Verhältnis zum Firmenwert. Trotzdem brauchen die Software. Und wo kommt die her? Kommt von uns. Sag ich jetzt mal so. Das ist ein Original-Facebook-Zitat, auch aus der Chefetage. So, bla bla bla, developed from ground up using Open-Source-Software und so weiter und so weiter. Und wir freuen uns, dass wir zurückgeben können. Und wir glauben das jetzt auch erstmal unbesehen. Und na gut, vielleicht gucken wir doch mal ein bisschen nach. Entschuldigung. So. Also, Hadoop finde ich also persönlich auch sehr, sehr spannend. Datenbanksystem wird in Facebook genutzt. Hatte 2009 2,5 Petabyte, hat einen täglichen Zuwachs von 15 Terabyte. Das ist richtig dicke Hose. Ne? Ja. Sowas braucht man. Ne? Kann man das bei Oracle kaufen? Ne? Was?
Deine Bank schnell genug
zahlen. Na, ich weiß es nicht. Also deswegen hat sich Larry das auch nochmal überlegt. Als er gesehen hat, wie skalieren diese Web-Angebote wirklich. Was geht da wirklich ab? Und das sind wirklich ungeheure Mengen. Und das hätte man früher nicht mal in wirklich komplexen Sachen wie jetzt, was weiß ich, Astronomie, Wetterberechnung oder wo richtig, richtig dicke, dicke Datenmengen anfallen. Da hat man jetzt mal irgendwie so ein Ding mit 15 Terabyte pro Dach mehr. Wie man sowas bewältigen muss, also ich würde da gerne mal gucken. Gut, noch ein anderes, finde ich auch persönlich, also es sind auch Projekte, die ich sehr, sehr spannend und interessant finde, Hive, eine Data-Warehouse-Infrastruktur. Findet Larry auch total scheiße. Und ja, weil das Ding, das kann in dramatische Größen halt eben gehen und analysieren und noch dazu, also auf eine sehr einfache handhabbare Art und Weise, wenn man sich das mal anguckt. Das sind Systeme, die können wirklich Riesenlasten gehen mit vergleichbarer, finde ich jedenfalls, einfachen Schnittstellen. Imponierend, alles Open Source. So, Apache 2.0, Inkubator ist ja halt eben die Apache Foundation. Inkubator heißt, irgendjemand bezahlt jetzt, dass da irgendetwas getan wird. Wer? Wer kontributiert? Yahoo, Facebook, Cloudera, kennt vielleicht auch einer oder andere. Ne? Das sind hier die Project Management Committee von Hadoop. Ja. Wer sind die Sponsoren von Apache? Nicht jeden hätte man dort erwartet, den man hier sieht. Das könnte ja so machen, ne? Zwei Bilder, so, auf einem Bild ist ein Fehler. Ja, vielleicht ist das ein Fehler. Ja, ist erstaunlich, ne? Aber wir sehen da jetzt halt eben auch, das finde ich ganz interessant, hier Oldschool, ne? HP, Microsoft, IT. Facebook, Yahoo, Google. Ja, warum machen die das? So, jetzt also, wenn wir jetzt dann einfach mal geglaubt haben, gesehen haben, es gibt Millionen Zeilen von Quellcode, die in diese Systeme reingegangen sind. Das sind Open-Source-Sachen, die können wir alle nehmen. Damit können wir alle viele schöne Sachen machen, in unterschiedlicher Ausprägung. Gut, bei Facebook müssen wir immer mit reinschreiben, habe ich von Facebook genommen und so, aber egal. Okay, gut. Müssen wir uns trotzdem mal fragen, wie frei ist denn eigentlich offen? Weil offen ist es, können ein paar Sachen damit machen, aber ist das denn noch wirklich frei? Und da müssen wir feststellen, das ist die alte starkes gegen schwaches oder nicht vorhandenes Copyleft-Geschichte. Wiederholt sich also alles. Ja. Und man kann als Fazit sagen, Großunternehmen meiden die GPL, Ausnahme Red Hat. Und wir werfen auch mal einen Blick in die Richtung der AGPL, das heißt starkes Copyleft für die Cloud. Ja. Ja, seit wann gibt es die GPL V3? Endlose, ich sag mal, Diskussionen. Juni 2007 war es dann soweit. Im November 2007 kam dann die AGPL V3 hinterher. Das noch rechtzeitig war. So, was unterscheidet die beiden? Der kleine Unterschied ist in diesem Paragraphen 13. Und das ist ein Paragraph, der einfach in der GPL so nicht drin ist. Den gibt es nur in der AGPL, weil er beinhaltet, hier bla bla bla, must prominently offer all users interacting with it remotely through a computer network. So, und dann kannst du die entsprechende Source dafür einfordern und musst sie halt eben auch bekommen. Das ist die Änderung. Und also Facebook hat jetzt nicht spontan alles seine Lizenz geändert. Ne? Will natürlich dann nicht jeder. Das ist das eben besprochene Loch da drin. Genau. Ja, muss ich allen Leuten zur Verfügung stellen. So. Dann noch ergänzend dazu, auch wenn ich mische, zum Beispiel ein GPL mit einem AGPL-Programm, setzt sich immer die AGPL durch. Das ist natürlich ein Problem für viele Leute oder eine gewollte Lösung, je nachdem von welcher Richtung man guckt. Das heißt, mache ich Mischkonstrukte, setzt sich die AGPL immer darin durch. Das heißt, ich muss die gesamte Source dann freigeben. So, ja. Kann man sich halt fragen, findet man das jetzt gut? Und ist das eigentlich, was ist eigentlich, oder man sollte vielleicht eher mal fragen, was ist besser für die Free Software Foundation? Welche Lizenz? Welche Lizenz kommt ihrem Geist, ihrem Charakter und ihren Konzepten besser entgegen? Ja, man möchte meinen, die AGPL, oder? Dann schließt sich natürlich folgende Frage an, warum gibt es denn überhaupt zwei? Warum gibt es nicht nur die AGPL? Wenn ich jetzt eine normale Desktop-Software mache, stört es mich ja nicht. Ich habe ja eh schon die GPL, also ich verliere nichts dabei. Warum gibt es zwei Lizenzen? Ja. Ja. Ursprünglich gab es Pläne, eine entsprechende Klausel direkt zu integrieren, wurde von vielen Anwendern jedoch als unpraktikabel abgelehnt. Oh mein Gott, wer war das? Wer waren diese vielen Anwender und was ist unpraktikabel? Tut mir leid, glaube ich nicht. Glaube ich einfach nicht, ist Quatsch. Hat auch noch nie jemanden gekümmert. Es geht da um ein Konzept und um einen Plan. Und in den vielen, vielen jahrzehntelangen oder über Jahrzehnte andauernden Diskussionen über Copylefts hat das noch nie eingeschreckt, dass viele dagegen waren, weil man hat ja eine Idee. Man hat ja ein Konzept und das mit Grund Und man macht dieses Konzept und sagt, das soll nur für Desktop-Lösungen gelten. Für Systemsoftware kann das gelten. Aber für Service-Software, da wollen wir das auf einmal nicht mehr. Ich finde das sehr, sehr merkwürdig. Und auch ein bisschen enttäuschend. Ja, was sagen so Leute? Ich war letztes Jahr auf der Foscon in St. Augustin. Da hat Simon Wardley von Canonical schön vorgetragen. Also, ja, nee, ich wollte ja nicht mehr so viel bashen. Schön vorgetragen. GPL is the right license for platforms. AGPL is the wrong license for services. Ja, für was ist sie dann? Also die klare Aussage heißt, AGPL, wir von Canonical wollen das nicht. Ja, Google war ganz, ganz stark in den GPL v3 Entstehungsprozess involviert und hat auch danach seinen starken Support für die GPL v3 erklärt. Das ist ein Euphemismus. Okay, so funktioniert Marketing auch auf anderen Kontinenten. Das heißt einfach, Strong Support für die eine Seite heißt Null Support für die andere Seite. Es ging da nicht um GPL versus Apache oder irgendetwas, sondern diese Aussage bezieht sich, so denke ich, einfach darauf gehen, wir wollen keine AGPL. Ja, wie sagt man so ein Schelm, wer Böses dabei denkt? Ich fand das Ganze sehr merkwürdig. Geht aber noch weiter. Jetzt Google hat sich da in diesem ganzen Kontext AGPL auf eine merkwürdige Art und Weise unglaublich unbeliebt gemacht oder zumindest diversen Peinlichkeiten geöffnet. Zum Beispiel Christy Bona. Christy Bona ist der, wie nennt man sowas, Open Source Evangelist, bla, irgendwie so titelmäßig bei Google. Also nicht ganz unwichtig so, ist dafür Strategie verantwortlich. Und hat halt eben, sind noch weitergegangen, also Google Code kennt ja jeder, darf man keine AGPL-Projekte drauf tun, darf man nicht. Abgefahren, oder? Überhaupt nicht. Völlig scheißegal, um was es in diesen Projekten geht. Wenn du da ein Projekt drauf tust und du sagst, das ist die Lizenz, die ich nehmen möchte, sagt Google dann nicht bei uns. Geh du Savannah, geh du SourceForge, nicht hier. Das ist irgendwie merkwürdig, also das ist schon paranoid, finde ich ein bisschen. Und die sind wirklich hingegangen, man kann das heute noch, das Lustige ist, also man kann das heute noch verfolgen, die sind hingegangen und haben sich da auf massive Flame Wars, auf Listen auf Google Code eingelassen. Und man kann das heute noch via Google recherchieren, das finde ich dann wiederum fair. Das heißt, sie haben nicht das chinesische Modell gewählt, sondern man kann das also echt danach recherchieren und man findet da Dinge, man mag das nicht glauben. Es gibt wirklich Projekte, das sind Projekten von einem Einzelentwickler, macht ein kleines Projekt da und fängt dann an, mit einem Top-Google-Manager zu diskutieren. Wird da reingezogen und wird von denen total runtergedisst. Und was willst du überhaupt und was soll das? Wo es darum geht, eine Auswahlliste auf Google Code zu erweitern, damit ich neben GPL nach unten klicken kann auf AGPL. Darum ging diese ganze Geschichte. Darum hat Google diesen ganzen Flame War halt eben dort gemacht. Ist eigentlich eine sehr abgefahrene Sache. Ne? GPL finden sie super. Ne? Free Software Foundation finden sie super. Sponsern sie auch. Merkwürdig. Ja, so ist das gegangen. Deswegen, mal ganz kurz dann meine persönliche, relativ ungefärbte Meinung dazu. GPL V3, wer diesen Abstimmungsprozess zum Werden dieser neuen GPL-Version verfolgt hat, weiß, das war eine sehr langfristige und nicht ganz unaufwendige Geschichte. Und da gab es viele Geschichten, ne? DRM, wer sich daran erinnert, Tivolization, Linux fand es auch scheiße, findet es noch scheiße. Ja, ich glaube, dass man halt eben seitens der FSF USA die Auseinandersetzung mit den industriellen Anwendern vermeiden wollte. Das ist, okay, gebe ich zu, ein euphemistischer Ausdruck. Wie heißt dieses Wort, wenn man jemand Geld gibt? Egal. Oder nimmt, wenn jemand Geld nimmt, sollte ich vielleicht sagen. Ja, finde ich traurig, ist aber meiner Meinung nach so und lasse ich mich auch gerne auf jeden Infight mit ein. Die GPL-Hardliner konnten sich nicht durchsetzen. Man muss sich das wirklich mal vorstellen. Also, das ist die Kernidee. Machen das aber nicht und machen dafür eine zweite, machen folgende Lösung, wir machen eine zweite GPL. So eine GPL für die Unverbesserlichen, die noch an freie Software glauben. Machen wir eine eigene GPL, damit auch noch die bei uns in der Free Software Foundation ein Zuhause finden. Na, super. Oder damit wir nicht, keine Ahnung, vielleicht haben sie auch gedacht, damit wir nicht die anderen an die Apache verlieren. Man weiß es nicht so genau. Es ist ein bisschen widerlich. Okay. Trotzdem gibt es Leute, die AGPL benutzen. Und das sind halt eben kleine und mittlere Unternehmen, die Produkte machen und die da dringend darauf angewiesen sind, um das als Investitionsschutz benötigen. Nämlich, dass ihre Lösung, die sie als Service anbieten, halt eben, wenn sie von jemand anders genutzt wird, der sie auch als Service anbieten, möchte und der die erweitert, eben wieder das freie Softwaremodell halt eben gewahrt bleiben muss. Sprich, das Copyleft muss gewahrt werden. Und die schützt das natürlich. So, da muss jetzt ein Google oder so natürlich nicht mitmachen. Okay. Ich denke mal, wenn man als Community interessiert ist und Software macht, nicht nur jetzt in dem rein kommerziellen Kontext, dann wüsste ich keinen Grund, warum man nicht die AGPL nehmen sollte, wenn man sich für Copyleft interessiert, wenn man also möchte, dass nicht die Sachen genommen und proprietarisiert werden sollen. Das sind, glaube ich, die Treiber. Die großen Unternehmen sehe ich dort weniger. Wenn man ein bisschen recherchiert, was gibt es so an AGPL-Software, dann kennt man nicht so super viel davon. Ne? Also Funambul gibt es da, die gibt es schon ein bisschen präsent. Bitte? Bitte? Entschuldigung. Ja? Ah, okay. Ah, alles klar. Danke. Ja, genau. Meine Recherche hat garantiert keinen Anspruch auf große Vollständigkeit. Das sind einfach so die Sachen, die mir untergekommen sind und die ich kenne. Halt eben, gibt es dann eben das Launchpad. Das finde ich wiederum lustig, weil ich glaube, das kommt ja irgendwie von Canonical oder sowas aus der Richtung. Und ja, genau, die waren noch dagegen, aber das ist jetzt auch nicht so richtig usable. Also wer sich da mal angeguckt hat, Launchpad, weil, also das ist ein super Geschenk, das ist so ungefähr, hier hast du eine halbvolle Mülltüte, kannst du noch deine Hälfte reintun oder so, ich weiß nicht. Ich finde das total kaputt. Ja, ja, aber man kann mich ja Lügen strafen und was Tolles machen damit, mit einem Free Launchpad. So. Ich bin grundsätzlich interessiert, wer übrigens AGPL-te Lösungen kennt, ich bin immer daran interessiert, sie zu erfahren, wo die sind. Das ist irgendwo, finde ich die nicht immer so gut. Ich persönlich kenne auch halt Zarafa ganz gut, finde ich ein ganz gutes Beispiel. Ist halt eben ein Exchange-Klon und funktional recht fortgeschritten und auch recht identisch. Funktioniert auch super mit Leuten, die Windows benutzen müssen und all sowas. Die nehmen die AGPL. Passt ja auch, ne? Weil die wollen ja jetzt nicht, dass jemand hingeht und sich, die sind jetzt, waren vorher GPL und sich die GPL in Sourcen nimmt, ihrer Groupware, und die als Service irgendwo anbietet, weiterentwickelt und sie kriegen nichts, weil sie sagen, wir gehen ja nichts raus. Das ist eine rein webbasierte Lösung. Und da sieht man, wo das Sinn macht, in welchen Segmenten man das treiben kann und soll. Ja, ich hoffe, es gibt noch viel mehr. Aber ich weiß es nicht. Also ich glaube, dass die AGPL würde die Zukunft für Open Source in der SaaS-Welt sicherlich verbessern. Ich glaube aber, dass diese Einführung mit der Zwei-Lizenzen-Strategie der AGPL einfach Mist gewesen ist. Das war einfach, das funktioniert nicht. Mit so einer Strategie führt man keine erfolgreichen Produkte ein und auch keine Lizenzen, wenn man da mit sowas merkwürdigen, unausgegorenen und einmal GPL Lite und so, naja. Okay, was ich auch sehe, ist eine AGPL-Ablehnung, insbesondere in dem Bereich Fake Open Source. Weiß nicht, irgendwie kann sich, glaube ich, jeder vorstellen. Oder gibt es unterschiedliche Definitionen vielleicht von Fake Open Source? Fake Open Source ist da, wo die Leute einfach sagen, Open Source als Marketingbegriff halt irgendwo benutzen, aber kein wirkliches, also die Projekte sind in der Regel nicht frei, die Quellen liegen nirgendwo, es gibt keine aktive Community, es gibt meistens eine sogenannte Community und eine Enterprise-Lizenz mit unterschiedlichen Features. Das nenne ich jetzt einfach mal so Fake Open Source. Die finden sowas ganz, ganz mies und große Anbieter, weil da stehen Venture Capitalists dahinter und komme ich mit einem Venture Capitalist, mit einem Copyleft, dann ist der 100% brainfucked. Das geht nicht. Okay. Aber ich glaube nicht, dass es am Ende Open Source aufhalten kann. Auch wenn das jetzt ja erstmal so gerade mal übel aussieht. Denn erstmal, es geht um mehr als nur Lizenzierung. Es geht nicht nur um Legal Terms und solche Sachen. Ich glaube, dass, und das kann man auch nachweisen wirklich, proprietäre Produktstrategien im Software-as-a-Service-Kontext sind, wie eben schon mal ganz kurz angerissen und sich jeder vorstellen kann, das ist schwierig. Das sind wirklich lange Wertschöpfungsketten, viele Abhängigkeiten. Also wer sein serviceorientiertes Business aufbaut und groß skalieren will, der will nicht abhängig von einem Softwareanbieter sein da drin. Vor allem, wenn es nicht muss. Und genau diesen Weg sind nämlich Amazon, Facebook und Google gegangen. Und deswegen, ich sagte, die werden Open-Source-Hersteller. Das tun die. Die produzieren Sachen, die geben Sachen frei, die kontributieren. Und so. Ich kann zum Beispiel, wenn ich das wirklich will, haben ja schon welche gemacht, Facebook 1:1 nachbauen, Und wenn ich den ihre Quellen benutze, muss ich halt eben Facebook drinne lassen und darf nicht einfach nur das C in ein K ändern, wie die StudiVZler das gemacht haben. Das reichte nicht. Obwohl die sich heute darüber total kaputt lachen und der, ja, okay. Selbst der, also der ehemalige Besitzer, der das ja verkauft hat, StudiVZ, muss ich gerade mal reinwerfen, höchst sympathisch hat in einem Fernsehinterview, das ich gesehen habe, notorisch, wenn er StudiVZ meinte, Fakebook gesagt. Und das fand ich sehr anerkennenswert. Ja, okay. Hat Facebook aber nicht wehgetan, muss man einfach auch ganz, ganz klar sagen. Wenn dann da sowas passiert ist, das stört jetzt bei denen nicht weiter. Okay, ich glaube, und das muss ich hier unbedingt noch einführen, es gibt ein Gesetz der Größe. Es gibt ein Gesetz der Größe und wenn ich jetzt hier noch eine Stunde was über Betriebssysteme erzählen würde, dann würde ich gerne hier dem neidenden Publikum nachweisen, warum heute keiner mehr ein vollamtliches Betriebssystem schreiben kann, vorausgesetzt, es hat hinreichend viel Funktionalität. Das geht nämlich nicht. Und wenn man sich angucken will, wie man so Geld verbrät, ohne zu einer vernünftigen Produktqualität zu kommen, kann man nach Redmond gucken. Das funktioniert einfach nicht mehr. Das ist einfach zu groß. Diese Systeme haben wirklich Dutzende Millionen Zeilen von Quellcode. Kein einzelnes Unternehmen kann das machen. Diese Plattformen benötigen, denken wir mal an das Facebook-Beispiel mit dem 15 Terabyte am Tag Zuwachs. Das sind große Hochlastsysteme, die bestehen wirklich aus etlichen Millionen Zeilen von Quellcode. Sowas kann heute proprietär keiner mehr machen. Das heißt, je mehr solcher Service-Systeme entstehen, die auf diese großen virtualisierten Cloud-Plattformen draufgehen, desto stärker ist der Bedarf, die Aufwände zum Erstellen dieser Plattform zu teilen. Es gibt kein funktionierendes Kollaborativmodell, außer das der freien Software, mit dem die das machen können. Wir haben einfach keine andere Wahl. Es kann jetzt kein Amazon hingehen und sagen, scheiß jetzt drauf und ich mache jetzt nicht mehr mit bei der oder bei dem Projekt. Ich mache das jetzt alles alleine. Das geht 5 Jahre gut, dann sind die weg. Das machen die nicht und das wollen die auch nicht. Denn die haben ja ihre Fokussierung aus dem Mehrwert, den sie durch ihren Service bieten, Wert zu schöpfen. Und nicht durch die Bereitstellung der Technologie für sich als solcher alleine. Deswegen glaube ich, dass zum Beispiel ein Google breiter aufgestellt ist als ein Microsoft. Und deswegen eben nicht umfallen kann so schnell. Das meine ich mit Gesetz der Größe. Es gibt noch einen zweiten Punkt. Es gibt ein wunderbares Spin-off. Wir haben über Cloud und sowas geredet und da kennt ja jetzt jeder irgendwie diese großen Sachen. Private Clouds ist vielleicht eine Sache, die nicht so ganz im Fokus drin ist. So. Private Clouds haben große Vorteile. Also Private Clouds sind einfach zum Beispiel Unternehmensclouds, Clouds, die halt eben nicht für die generelle Öffentlichkeit bereitgestellt werden. Und die sich aber derselben Technologie bedienen. Das heißt, die haben einen großen Vorteil. Das heißt, die können Public Cloud Software nehmen, die ja entsprechend lizenziert ist, sodass sie sie weiterverwenden dürfen. Und nehmen die und bauen halt eben abgegrenzte Clouds. Das kann man sich super leistungsfähig vorstellen, ob man jetzt bei, egal in welchen Kontexten es ist, auch für Unternehmen selber, die halt eben Cloud-Technologie benötigen. Und vor allem adressieren die Sicherheitsbedenken, die zu Recht gegenüber Public Clouds bestehen. Das heißt, man hat untersucht, warum wollen Leute heute noch nicht auch in die Cloud rein? So hat man Leute losgeschickt und so Unternehmen wie Accenture und andere wollen das ganz genau rausfinden, um das für viel Geld ihren Kunden zu erzählen. Und dabei ist halt eben rausgekommen, dass 75% das nicht tun, weil sie Angst um ihre Daten haben. Datenlokation ist immer noch ein größeres Problem, mit dem auch der Platzhirsch Amazon zu kämpfen hat. Sprich, vertraue ich Daten Amazon an, dann kann mir Amazon nicht sagen, wo die liegen. Weil sie das ja selber nicht wissen. Das ist halt eben so, wenn man immer weiter abstrahiert und sowas. Und irgendwann, die können nur noch sagen, wir geben Gewähr dafür, dass die da sind und dass sie die immer holen können. Aber in einem konkreten Augenblick, wo sie die holen, können wir ihnen nicht sagen, wo die herstammen. Wir können das nachher analysieren, wo sie dann hergestammt haben. Aber wo die dann morgen liegen, wer dann mit wem wohin repliziert und tut und macht, man weiß es nicht. Das ist das Prinzip. So funktionieren Clouds. Deswegen gibt es da Sicherheitsbedenken. Kontrolle über die Daten ist da ein großer Punkt. Ist auch wünschenswert. Wir möchten ja zum Beispiel nicht, dass, sagen wir mal, hier Einwohnermeldeamt in Chemnitz sagt, das ist irgendwie viel besser und günstiger. Wir gehen jetzt auf Amazon mit unseren Daten. Will man nicht. So. Aber vielleicht will man, dass man solche Public Services eben in Cloud-ähnlichen Szenarien hostet, weil die einfach eine geringere TCO haben. Das heißt, die sind kostengünstiger auf die Masse hochberechnet zu betreiben. Also kann man sich diese Technologie und diese Möglichkeiten erschließen, indem man halt eben kleinere, abgegrenzte Clouds baut. Wobei klein da auch gerne relativ sein kann, aber da geben sich große, große Potenziale halt eben darin, allen möglichen Sachen und auch sehr, sehr spannende Projekte. Ja, das heißt, die bieten eine Alternative. Man könnte das so sagen, ich nenne das jetzt mal so, Hosted Clouds im Prinzip. Das wäre eine andere Möglichkeit. Das heißt, ich gehe in große Rechenzentren rein, die mir wirklich zusagen, dass das unterliegende Blech wirklich zack, klare physikalische Grenzen hat. Dann habe ich auch nicht dieses Daten- und Sicherheitsproblem da drin. Vorteil davon ist, wenn ich so etwas tue, also Private Clouds baue, ist, ich bekomme die Vorteile, die Clouds auf jeden Fall haben, da, und verknüpfe die mit den, sage ich jetzt mal, üblichen Vorteilen, die halt eben nun mal erfahrungsgemäß Open Source im Systembetrieb hat. Wenn man jetzt die in Zweifel stellt, macht das alles natürlich wenig Sinn. Aber ich sehe jetzt mal voraus, dass wir die alle ja als gegeben akzeptieren, dass das Sinn macht, Open-Source-Produkte in diesen Betriebsszenarien einzusetzen. Und die kann ich dort sinnreich damit kombinieren. Ich sage mal, das ist halt eben eigentlich letztlich nicht mehr als eine technische Bereitstellung. Wir halt eben nochmal eins auf Virtualisierung draufgesetzt, Private Clouds. Ganz, ganz sicherlich eine Chance dafür. Okay. Mal zusammenfassend. Software as a Service ist sicherlich eine Wiedergeburt, haben wir erlebt, ist aber erfolgreich. Können wir auch sehen, wenn wir uns diesen Hype-Cycle angucken, wissen wir, wo sie waren, wo sie gefallen sind, wo sie jetzt wieder hochkommen. Wir können davon ausgehen, das kommt. Ja, Copyleft. Da finde ich, ist die Lage ernst, aber nicht ganz hoffnungslos. Das liegt größtenteils, viel liegt an uns, glaube ich, selber. Was tun wir in dem Bereich? Wie pushen wir das weiter und wie emanzipieren wir uns von denen, die freie Software heute sagen und wo wir gestern gedacht haben, die meinen dasselbe wie wir, die meinen aber ziemlich freie Software. Also das ist ziemlich freie Software, die so frei ist, dass sie Google trotzdem nicht stört. Und das kann man ja eingrenzen, da kann man ja gegen angehen. Genau. Ich glaube, die Cloud geht ganz bestimmt nicht mehr weg. Es macht Sinn, sich darauf einzustellen. Das ist einfach zu zwingend und einfach zu logisch und bietet einfach viel zu viele Vorteile. Und die Kombination Cloud und Software as a Service bietet halt eben so viele Möglichkeiten, wesentlich schneller mit Lösungen am Markt zu sein, dass das sicherlich nicht vorbeigehen wird. Und ja, ich bin der Überzeugung, dass Open Source schon allein deswegen ganz vorne dabei ist, weil das nicht geht ohne. Es gibt einfach keine Vorstellung, wie man das sonst machen könnte. Wir haben eben auch gesehen, wie zum Beispiel, nehmen wir mal das Facebook-Beispiel, es hätte keine proprietäre Software gegeben, die hätten benutzen können. Und wenn sie nicht diesen Weg gegangen wären, oder sie sind unglaublich visionär gewesen, was also diese wirklich dramatische Verbreitung betrifft, die jetzt also das dramatische Wachstum in der Accountmenge, was zum Beispiel so ein Facebook gehabt hat, dass sie das schon so clever geplant haben. Vielleicht haben sie auch irgendwie den coolsten CTO der Welt. Sie haben richtig gehandelt. Sie sind da reingegangen, auf Systeme gegangen, die sie selbst nicht alleine pflegen müssen, weil sie es auch nicht können. Und da haben sie die beste Mischung erzielt, wie früher proprietäre Softwarehersteller verkauft haben, nämlich zu sagen, fokussieren Sie sich auf euer Kerngeschäft. Das Kerngeschäft von Facebook beruht aber so stark auf technologischen Aspekten, dass es keinen Sinn für die macht, sich in gänzliche Abhängigkeit zu begeben. Was haben sie getan? Sie haben letztendlich an eine Community delegiert. Eine Business-Community oder eine halt eben von Menschen genährte Community, und das hat sie halt eben, letztendlich ist ihnen überhaupt ermöglicht, so aufzutreten. Und das Gleiche gilt halt eben auch von Google, und das gilt halt eben auch von Amazon, und das gilt halt eben für viele mehr. Ja, deswegen denke ich, ist Open Source ganz, ganz vorne dabei. Ich glaube, jetzt bin ich durch. Und ja, noch ein paar Minuten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ansonsten danke ich euch für, hab ich noch was? Für eure Aufmerksamkeit und ja, doch. Ja, okay. Das war's.